In diesen Tagen wird viel über den Sommer 2015 berichtet. Er war geprägt von der Diskussion über Flüchtlinge, Menschen, die vor allem aus Syrien über Ungarn nach Deutschland kamen. Wir erinnern uns an die Willkommenskultur auf den Bahnhöfen, aber genauso an Anschläge auf Flüchtlingsheime. Und der eine Satz von Kanzlerin Angela Merkel, der brachte im Nachhinein betrachtet alles auf den Punkt. Er sollte Mut machen, sorgte aber auch für Wut. Wir schaffen das. Er wurde zum Maßstab für eine Migrationspolitik, die die einen für gelungen, die anderen für völlig gescheitert halten. 10 Jahre danach, was haben wir geschafft? Unser Thema jetzt.
Phoenix-Runde.
Und ich sage ganz einfach, Deutschland ist ein starkes Land. Und das Motiv, in dem wir an diese Dinge herangehen, muss sein, wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Wir schaffen das und wo uns etwas im Wege steht, muss es überwunden werden.
Angela Merkel bei ihrer Sommerpressekonferenz vor 10 Jahren. Der berühmte Satz. Und wir sprechen in dieser Runde mit Gästen, die jenseits der Politik ihre eigene Perspektive auf den Satz und auf das, was seitdem geschah, haben. Herzlich willkommen bei uns. Das sind meine Gäste. Robin Alexander ist stellvertretender Chefredakteur der Welt. Er hat die Ereignisse vom Sommer 2015 in seinem Buch Die Getriebenen dokumentiert. Und die Verfilmung, die wurde vor unserer Sendung hier bei Phoenix ausgestrahlt. Ich begrüße Faisal Hamdo. Er flüchtete 2014 aus Aleppo in Syrien und er arbeitet als Physiotherapeut in Hamburg. Und seine Erfahrungen kann man in seinem Buch Fern der Heimat nachlesen. Claudia Kruse ist Integrationsbeauftragte in der Gemeinde Odenthal bei Köln in Nordrhein-Westfalen. Die Gemeinde hat 15.000 Einwohner und betreut zurzeit über 550 geflüchtete Menschen aus verschiedenen Nationen. Professor Dr. Herbert Brücker leitet den Forschungsbereich Migration, Integration und internationale Arbeitsmarktforschung am Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. Frau Kruse, ich würde gerne mit Ihnen beginnen. Erinnern Sie sich noch an diesen Satz, an dieses Wir schaffen das? Sie haben ja damals mit Flüchtlingen schon gearbeitet.
Ja, ich erinnere mich sehr gut, denn die allgemeine Verunsicherung war damals sehr groß, meine eigene auch. Mich hat das persönlich motiviert. Mich hat das getragen in meiner Arbeit, weil wenn die Bundeskanzlerin daran glaubt, dass wir das schaffen können, dann glaube ich das auch. Und ich habe das auch tatsächlich in meiner Arbeit und in meiner Arbeit mit Ehrenamtlichen damals spüren können.
Okay. Herr Alexander, das war ja damals eine andere Stimmung, als sie jetzt ist. Und Sie haben da ja sich sehr genau reingearbeitet in diesen Sommer 2015. Also was würden Sie sagen, wie war die Stimmung damals? Wie hat sie sich geändert?
Ja, das wollen heute interessanterweise manche Leute gar nicht mehr wahrhaben. Damals war es eine sehr flüchtlingsfreundliche Stimmung. Ja, also das wurde richtig in Umfragen erhoben. Und Angela Merkel geriet in die Kritik, weil sie so lange nichts zu Flüchtlingen sagt. Es gab eine Debatte, wann besucht sie endlich ein Flüchtlingsheim? Und dann gab es diese berühmte Szene, wo völlig ungeplant bei einem Bürgerdialog in Rostock sie mit einem Flüchtlingskind spricht und sie ist so ein bisschen ungelenk. Und dann machte der Stern ein Cover mit ihrem Gesicht, die Eiskönigin. Ja, also wo man ihr heute vorwirft, sie war zu freundlich, hat man ihr damals vorgeworfen, sie hätte zu wenig Empathie.
Mhm. Frau Kruse hat jetzt gesagt, hat sie motiviert. Herr Hamdo, wie war das für Sie? Was würden Sie sagen, ja, was haben wir geschafft?
Was wir geschafft haben, und ich schließe mich hier aus, weil ich meine mit wir jetzt Deutschland. Ich glaube, aus meiner Sicht, Deutschland hat das geschafft, und zwar Menschenleben gerettet. Und wenn wirklich nur nicht Menschenleben gerettet hat, sondern auch Zukunft von vielen Menschen, das betrifft mich ja in diesem Fall, ich habe jetzt hier eine sichere Zukunft. Und das hat Deutschland geschafft.
Mhm. Herr Brücker, also sehr positiv diesen Satz gesehen. War der Satz tatsächlich eine Motivation? Wie haben Sie es empfunden?
Ich fand den Satz wie viele andere damals auch ein bisschen trivial. Ja, ich habe gesagt, Bundeskanzlerin, die sagt, wir schaffen das nicht. Habe ich noch nicht gesehen. Wir haben es da natürlich als Arbeitsmarktforscher gefragt, okay, wie könnte es denn laufen? Ja, unser Educated Guess war damals, dass wir sagen, wenn wir die Hälfte in den Arbeitsmarkt bekommen, ein bisschen mehr, so nach 8 bis 10 Jahren sind wir ziemlich gut. Wir liegen heute drüber bei 64%. Also meine Erwartungen sind übertroffen worden. Aber das ist nur ein Teil der Geschichte, Weil es ging natürlich ja nicht nur, dass wir jetzt die Arbeitsmarktintegration, die Integration schaffen, sondern es ging ja auch ein bisschen um Flüchtlingspolitik. Und da, glaube ich, sind viele Defizite geblieben.
Dann machen wir es noch ein bisschen konkreter, Frau Kruse. Sie sind eben Integrationsbeauftragte, arbeiten seit vielen Jahren mit Flüchtlingen und sehen natürlich auch die Defizite. Also wo sehen Sie, dass man es eben nicht geschafft hat?
Also tatsächlich hat man nicht beachtet, dass es irgendwann zu einer Überlastung der Strukturen kam. Die Strukturen 2015, die hatten ein gutes Fundament und man hat auch sehr schnell auf diesem Fundament aufgebaut und hat damit auch wirklich einen guten Grundstein gelegt. Aber irgendwann sind diese Strukturen, und zeitlich mache ich das tatsächlich nach der Corona-Zeit 2022 fest, sind die überlastet worden, nicht nur durch den Zugang damals der ukrainischen Geflüchteten, sondern da hätte ich mir gewünscht, dass man auf die Kommunen hört, die 2022 schon gesagt haben, wir sind über den Anschlag hinaus, ne, so, wir können nicht mehr. Das hat man nicht gemacht. Da hätte ich mir ein "Wir schaffen das jetzt nicht mehr" deutlich gewünscht.
Herr Alexander, war man da nicht bereit, ja, den Tatsachen in die Augen zu schauen und auf die Kommunen auch zu hören, die überlastet waren?
Die Politik würde sicherlich, wenn sie hier jetzt säße, sagen, wir haben doch reagiert, wir haben doch Pakete gemacht. Aber die Grundfrage ist halt, wie regulieren Sie das? Weil das war ja 2015 die Gretchenfrage. Damals gab es ja Horst Seehofer als den großen Kritiker, der immer sagte, wir brauchen eine Obergrenze. Und Merkel hat immer gesagt, wir machen keine Obergrenze, das geht nicht. So. Und damit öffnen Sie natürlich dieser Überlastungssituation Tür und Tor.
Und das ist aber das Problem, was wir jetzt immer noch haben. Beziehungsweise die Union hat ganz klar gesagt, sie wendet sich dann ab und schafft eine neue Migrationspolitik.
Ja, das ist tatsächlich das Interessante, dass damals der Kern, auch in der Kern dieser Ereignisse im September 2015 war ja, darf man an der deutschen Grenze Menschen abweisen, obwohl sie Asyl sagen. Und da gab es damals schon im Beamtenapparat und in der Politik zwei Meinungen. Die einen haben gesagt, ja klar, weil im Grundgesetz steht, sicheres Drittland, das geht. Und die anderen haben gesagt, nein, nein, das geht nicht, weil das Europarecht überschreibt das und wir müssen die Leute wenigstens erstmal prüfen, wo sie herkommen. Und damals hat die Regierung von Angela Merkel entschieden, wir interpretieren das Recht so, dass die kommen dürfen, dass wir keinen zurückweisen dürfen. Und heute argumentiert die Regierung umgekehrt. Heute sagt der Innenminister, obwohl er auch von der Union gestellt wird, Alexander Dobrindt, nein, wir weisen zurück. Ja, also da hat es eine richtige 180-Grad-Wende gegeben.
Spüren Sie diese Wende, Herr Hamdung? Das ist jetzt dass die Migrationspolitik da viel strikter geworden ist.
Ja, das spüre ich auch in meinem Alltag und in meinem Umfeld. Am Anfang war für mich, habe ich das so wahrgenommen, ich kam ja 15 Monate vor dem September 2015, vor diesem, wir schaffen das. Und deswegen durfte ich auch quasi diesen Diskurs auch mit begleiten, weil ich mich auch sehr damit bemüht, quasi Deutsch zu lernen. Und das war bei der Deutschen Welle, gibt es ja die langsam gesprochenen Nachrichten. Und da wurde viel darüber diskutiert, wir schaffen das. Und da bestätige ich auch das, was Herr Alexander auch gesagt hat. Viele haben mit Frau Merkel geschimpft, warum tut sie ja nichts? Ne? Interessanterweise für mich war damals die Frage, warum war das innerhalb einer christlichen Partei die Diskussion, also innerhalb der CDU und CSU, die Diskussion, dass wir Menschen wegen der christlichen Werte abweisen? Und das war für mich nicht klar. Jetzt habe ich das viel, viel mehr verstanden. Und ich spüre das insbesondere je nach Ereignisse. Also Silvesternacht 2015/16, da wünsche ich wirklich keinem Geflüchteten, dass man in Deutschland da gewesen ist. Kurz danach.
Machen wir es konkret. Genau. Was haben Sie da erlebt?
Zum Beispiel, also immer werde ich gefragt, ja, warum haben diese Männer gemacht, ne, in Silvesternacht Köln 2015/16? Und ich weiß es nicht. Also warum soll ich dann? Man wird immer in eine Situation gebracht, dass man rechtfertigt das, was die anderen Verbrecher gemacht haben. Und das hat uns, also mich persönlich, hat mich mehr wirklich jahrelang auch begleitet. Jetzt ist die Situation ganz anders. Ich erlebe, dass es eher sachliche Diskussion ist. Es wird viel über Zahlen gesprochen, es wird viel analysiert und pragmatischer aus meiner Sicht. Jetzt wird auch darüber gesprochen, was auch richtig ist. Trotzdem, man darf das auch nicht vergessen, dass so Deutschland, dass wir hier in Deutschland auch sehr viel profitiert haben. Wenn man sich die Situation in den Kliniken anschaut,
Sie arbeiten in Hamburg in einer Klinik als Physiotherapeut. Und da, das merkt man, jeder, der mal in der Klinik ist, der merkt, wie viele Geflüchtete dort inzwischen arbeiten. Herr Brücker, oder machen wir es mal, kommen wir mal zu den Zahlen. Also Sie haben ja eben gesagt, man hat damit gerechnet, dass vielleicht die Hälfte in Arbeit kommen. Es sind aber jetzt viel mehr in Arbeit gekommen. Also wo stehen wir denn heute eigentlich 10 Jahre danach mit denen, die vor 10 Jahren gekommen sind?
Ja, also es gibt da verschiedene Dimensionen, man muss ein bisschen differenziert sehen. Beschäftigungsquoten sind eigentlich erstaunlich gut. Also wir liegen noch 6 Prozentpunkte der Bevölkerungsdurchschnitt. Aber wir haben den noch nicht ganz erreicht, steigt noch weiter. Wir können den möglicherweise erreichen. Und das ist, wer sich mit Migrations- und Integrationspolitik auskennt, erstaunlich, weil die Voraussetzungen.
Also unter der deutschen Bevölkerung arbeiten 70%?
Und 70% sind beschäftigt, präzise arbeiten, kommen noch ein paar Selbstständige dazu. Ja. Also das ist die eine Seite, das war nicht zu erwarten, weil die Voraussetzungen denkbar schlecht waren. Sprachkenntnisse, Ausbildung und Bildung, Asylverfahren, das ganze institutionellen Dinge. Aber das steht oft klar auf der positiven Seite. Wir haben aber auch Probleme. Also die Löhne und Gehälter stehen so bei 70%. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht, die nähern sich auch noch an. Aber es ist ein bisschen knapp über der Niedriglohnschwelle. Und das übersetzt sich dann wieder in einen relativ hohen Leistungsbezug. Ja, weil da sind manchmal große Familien dahinter und man kann dann ein Brett, wenn er nicht eine ganze Familie ernähren.
Leistungsbezug, meinen Sie, dass die dann, wenn es nicht reicht, dass man dann Bürgergeld
bekommt? Man bekommt dann ergänzende Leistung. Ja. Und das ist das eine Problem. Das andere Problem ist, die Männer sind erstaunlich gut in den Arbeitsmarkt integriert. Da sind die Beschäftigungsquoten etwas höher als bei den Männern im Bevölkerungsdurchschnitt. Und die Frauen sehr schlecht. Da sind sie etwa halb so hoch, ein bisschen mehr als halb so hoch. Das steigt auch ein bisschen. Aber wir haben ein großes Gefälle zwischen den Geschlechtern. Das liegt eher, kommt sofort das Kulturargument, aber es liegt eher an strukturellen Gründen. Bildung und Ausbildung und die hohe Kinderzahl in Verbindung mit dem Problem der deutschen Kinderbetreuung. Wir kennen das alle. Ja, da hängen die Probleme und darum stehen wir jetzt auch gerade beim Leistungsbezug noch keineswegs da, wo wir stehen sollten.
Also im Leistungsbezug, das heißt, machen wir es konkret, also Bürgergeld und Wohngeld,
ja,
all diese
34%, ja, das ist natürlich stark höher als vielleicht 8% im Bevölkerungsdurchschnitt. Das sinkt auch.
Also 34%
beziehen Bürgergeld.
Okay.
Ja, ergänzend oder voll, ein erheblicher Teil eben ergänzend. Ja. Und da würden wir uns natürlich kleinere Zahlen wünschen. Das wird auch weiter runtergehen, aber das kostet natürlich auch Geld.
Herr Alexander, das sind ja eigentlich positive Zahlen, gerade wenn man die Beschäftigung sieht, auch wenn die Zahl im Bürgergeld oder bei den Leistungen noch hoch ist.
Also wir reden ja über Flucht und Asyl. Und das ist ja etwas anderes als Einwanderung in den Arbeitsmarkt. Mhm. Also jemand, der zum Beispiel nicht arbeiten kann, aber politisch verfolgt ist, der sollte ja trotzdem Asyl bekommen. So, und dass wir dieses immer noch zusammen sehen, ist auch problematisch. Ich erinnere an 2015, bevor die Leute aus Syrien kamen, kamen die Leute aus dem Westbalkan. Also als die Syrer kamen, waren unsere Unterkünfte schon voll mit Leuten aus dem Balkan. Dabei hat schon damals, ich erinnere mich noch, wie ich im Sommer 2015 mit Angela Merkel als Journalist in Albanien war, da sagte der albanische Ministerpräsident, bitte lasst die nicht mehr ins Asylsystem, macht etwas, das ihr in Albanien ausbildet und eure Wirtschaft sich dann die Leute holen kann. Ja, das ging damals nicht, weil die Grünen noch blockiert haben, den Westbalkan als sichere Herkunftsländer auszuweisen. Als dann alles voll war und die Not groß war, ging es plötzlich, ist auch eine Erfolgsgeschichte. Aber ich erzähle es, weil wenn wir Einwanderung in den Arbeitsmarkt wollen, ist das völlig in Ordnung. Wir sollten das aber idealerweise unabhängig davon organisieren, politisch Verfolgte genießen Asyl.
Ja, man muss es trennen und trotzdem hilft natürlich die Arbeitsmarktintegration, erhöht die Spielräume für humanitäre Politik, kostet dann auch weniger. Ja. Also es ist natürlich gut, wenn die Menschen gut integriert sind, aber man sollte es immer unterscheiden. Es geht nicht darum, Fachkräftemangel zu beheben. Ja.
Frau Kruse, wie erleben Sie es, die Menschen, die bei Ihnen sind, die zu Ihnen kommen, wie schnell schaffen die es sozusagen eben raus aus dem, ja, aus der Förderung, wie schnell schaffen die es, eine Selbstständigkeit zu machen oder eine eigene Arbeit zu finden?
Von der Motivation her würde das sehr schnell gehen, bei den meisten. Aber wir haben große Hemmnisse für die Menschen, in den Arbeitsmarkt einzutreten. Viele Menschen bekommen überhaupt gar keine Arbeitserlaubnis. Oder es dauert sehr lange. Auch die Anerkennungsprozesse dauern immer noch lange, nicht mehr so lange wie 2015, wo man im Schnitt tatsächlich 2 Jahre warten musste. Aber es dauert trotzdem noch viel zu lange, bis jemand nach seiner Ankunft in den Arbeitsmarkt eintreten kann. Und das ist ein großes Problem. Denn ja, auf der einen Seite reden wir von Menschen, die bei uns Schutz suchen. Und auf der anderen Seite reden wir aber auch von Menschen, die eine Aufgabe brauchen. Wir sprechen immer von Menschen, die traumatisiert sind. Aber auch für ein Trauma ist eine Tagesstruktur sehr förderlich. Ja, psychosoziale Beratungsangebote gibt es kaum, also aufarbeiten können wir es nicht. Aber eine geregelte Tagesstruktur und auch ein Selbstbewusstsein, das ich über den Eintritt in den Arbeitsmarkt gewinnen kann. Und eben auch das Gefühl, ich kann der Aufnahmegesellschaft was zurückgeben. Das ist für die Leute sehr wichtig und das können wir im Moment nicht bedienen.
Mhm. Woran liegt es vor allen Dingen? An den gesetzlichen Vorgaben, die da nicht funktionieren?
Ja, einmal. Und dann sind es tatsächlich die genehmigenden Behörden, die einfach auch unterbesetzt sind. Ne? Wir haben einfach eine lange Jahre Überlastungssituation in den Behörden erfahren und gerade in den Ausländerbehörden. Und diese ist nicht abgebaut. Ja, also es dauert auch einfach. Tatsächlich aktuell haben wir Menschen, die warten seit Oktober auf eine Arbeitserlaubnis.
Und was passiert dann mit denen? Machen Sie es noch mal konkreter. Sitzen die dann nur da rum oder suchen die was anderes?
Nee, die können nichts anderes suchen. Ja, die haben dann teilweise ja schon erfolgreich am Integrationskurs teilgenommen. Und ohne Arbeitserlaubnis können sie nicht mal ein Praktikum machen.
Man könnte Schwarzarbeit machen.
Man könnte Schwarzarbeit machen.
Und das ist das, was auch passiert.
Natürlich passiert das. Ja, also wir bedienen eine Parallelgesellschaft damit, dass wir diese Strukturen, die im Moment nicht funktionieren, so aufrechterhalten.
Herr Brücke, oder?
Ich möchte gerne was dazu sagen, und zwar da auch als Bestätigung, weil alles, was Sie gesagt haben, achte ich auch als richtig. Ich habe ein konkretes Beispiel. Mein Bruder ist letztes Jahr im September nach Deutschland gekommen. Er sprach kein Wort Deutsch. Wir haben ihn quasi, er kam nach Deutschland im Rahmen eines Aufnahmeprogramms. Und das kommt auch der Diskussion Aufnahmeprogramm für Geflüchtete aus Afghanistan. Ich halte das wirklich für nicht richtig, das auszusetzen, weil halt die Menschen, die nach Deutschland kommen im Rahmen eines Aufnahmeprogramms, sind sehr motiviert. Sie wollen auch aus sich was machen. Kam im September, am 2. September des letzten Jahres. Also er ist jetzt seit genau einem Jahr und im Mai hat er angefangen zu arbeiten, weil halt die Gesetzgebung ihm erlaubt. Also er hat ihm sofort eine Arbeitserlaubnis gegeben. Und nachdem er den Sprachkurs B2 absolviert hatte, das war im April dieses Jahres, hat er angefangen zu arbeiten. Und jetzt wartet er nur auf einen Ausbildungsplatz. Im Gegensatz dazu, ein Verwandter von uns ist seit 3 Jahren in Deutschland und ist immer noch auf dem Sprachniveau A2-2. Das heißt, er wartet noch, er hat keine Arbeitserlaubnis und wartet auf diese vom BAMF angebotenen Sprachkurse.
Ich würde gerne mal das Stichwort Parallelgesellschaft aufgreifen, Herr Alexander. Wo sehen Sie da Ansätze oder ist das ein Punkt auch, wo man merkt, dass Teile der Bevölkerung das eben nicht mehr akzeptieren?
Naja, unser Problem ist doch, bei uns kommen die Leute, und dann wird geprüft, ob sie anerkannte Flüchtlinge sind oder nicht. Aber auch die nicht anerkannt sind, bleiben ja zu einem Großteil da. Und daher kommt der Legitimationsverlust. So, und wenn dann dazu krasse Einzelfälle kommen, dass da Kriminalität ist oder sogar Morde, wie wir ja in der Zeit vor der Bundestagswahl erhielten, dann fragt natürlich die Bevölkerung, da ist ein Mord von einem Menschen, der gar nicht hier sein sollte. Also warum setzt der Staat sein eigenes Recht nicht durch? Das ist in der Tat ebenso eine legitime Frage wie eine, der sich die Politik stellen muss. Ja? So, und das ist nicht trivial, andere europäische Länder haben auch Probleme damit, aber es ist natürlich ein Problem. Und wenn Sie dann, weil Sie Parallelgesellschaften haben, ich meine, in Neukölln haben Sie Leute, die sind in dritter Generation in Duldungsketten. Ja? Also Leute, wo unser Asylsystem, unsere Gerichte sagen, ihr wart nie politisch verfolgt, bleiben aber trotzdem da. Das ist natürlich problematisch.
Und die Lösung wäre dann?
Naja, also ich finde, wenn man es nicht hinbekommt, die Leute außer Landes zu schaffen, und ich trivialisiere das nicht, dann muss man sich natürlich überlegen im Rückschluss, wie man das regelt, wer kommt. Weil wenn nur der Verdacht entsteht, jeder, der kommt, bleibt, das werden sie demokratisch nicht durchhalten.
Herr Brücker.
Grundsätzlich einverstanden, Asylsystem kann nur funktionieren, wenn es auch Rückführungen gibt von Leuten, die keine legitimen Ansprüche haben. Ich habe mir heute noch mal die Zahlen angesehen. Also wir haben 171.000 Menschen, die abgelehnte Asylanträge haben in Deutschland. Also 70.000 mehr als 2014. Ja, und wir sind aber gesprungen von 700.000 Menschen, die schutzsuchend waren, auf 3,3 Millionen Menschen. Das heißt, es geht, wenn man die Ukrainer mit reinrechnet, um 6% und insgesamt um 8%, die abgelehnte Schutzansprüche haben. Das ist also doch eine relativ kleine Zahl. Also ich sehe das Problem. Wir haben dort auch erhöhte Kriminalität und so weiter. Das wissen wir aus der Forschung. Aber was häufig übersehen wird, die Rückführungen, die der Staat durchsetzt, sind sehr gering, also die Zahlen. Aber ein Großteil der Leute, wir haben darüber keine sehr guten Daten, verschwindet so, nämlich freiwillig, verlassen die Leute wieder das Land. Also da ist viel mehr Bewegung drin, sind viel mehr Menschen. Von den Menschen zum Beispiel, die 2015 zugezogen sind, sind heute noch 2/3 maximal da. Wahrscheinlich sogar nur 60%. Also das heißt, da gibt es auch eine Rückkehrmigration. Und das ist natürlich überproportional bei den Menschen, deren Anträge abgelehnt werden. Also das Problem, die Politik hat sich sehr stark darauf fokussiert. Ja, aber wir haben darüber ein bisschen auch vergessen, die Integration von denen, die anerkannt werden. Und da bin ich ganz bei Ihnen. Die Sachen haben am Anfang haben die Asylverfahren für die 2014er 2,5 Jahre gedauert. Da hatten wir erst die Hälfte durch. Das ist dann auf ein gutes Jahr runtergegangen. Für die 2015er Kohorte hat man was verändert. Dann beginnen die Integrationskurse und dann geht ganz schnell 2 bis 3 Jahre ins Land, bis die Leute in den Arbeitsmarkt münden können. Anerkennung von Abschlüssen on top. Und wir waren zu langsam. Ja? Also das kann man sagen. Und natürlich passiert dann Schwarzarbeit und dies und jenes, was man nicht haben will.
Immer noch in vielen Fällen sehr, sehr langsam, weil auch ein Freund von mir kam ja als, er hat Zahnmedizin studiert und wartet wirklich seit ca. 2 Jahren auf die Anerkennung seines Studiums. Er ist ein fertiger Arzt. Und bis jetzt wartet, hat 11 Monate darauf gewartet, nur um einen Termin zu bekommen.
Also die Politik hat ja versucht, Schlüsse zu ziehen, hat mit einer stärkeren Migrationspolitik Grenzen, Kontrollen an den Grenzen, all das, um die irreguläre Migration zu verändern. Frau Kruse, wo würden Sie denn ansetzen? Wo merken Sie das bei Ihrer täglichen Arbeit, wie man es besser machen könnte?
Also tatsächlich, der Eintritt in den Arbeitsmarkt sollte erleichtert werden, und zwar unabhängig von dem Aufenthaltstitel, den ich habe. Denn dann haben wir eben auch die Chance, gesamtgesellschaftlich ein bisschen den Fokus wegzunehmen und zu sagen, die liegen uns auf der Tasche. Ne? Da wird im Moment auch so ein bisschen hingebohrt. Dann machen wir aus Sozialhilfeempfängern Steuerzahler. Ich finde, das wäre ein guter erster Schritt. Mhm. Und auch ein guter erster Schritt, um all die anderen Probleme, wie kann ich denn hier weiterkommen in Deutschland? Wie gelingt es mir denn, Wohnraum anzumieten? Wie gelingt es mir denn auch, eben nicht mehr abhängig von Sozialleistungen zu sein und hier ein eigenständiges Leben zu führen und tatsächlich mich zu integrieren in diese Gesellschaft. Das wäre ein wirklich guter erster Schritt und eine Maßnahme, die ich sehr begrüßen würde.
In der Wohnsituation auch ein großes Problem. Da beschreiben Sie es, wie es bei Ihnen ist.
Ja, also es ist tatsächlich so, wir haben Container, Bauten oder auch 2015 Altgebäude aktiviert, die waren nie damals dafür gedacht, dass die 10 Jahre benutzt werden in dieser Form und mit dieser Auslastung. Das sind desolate Gebäude, da kann man tatsächlich die Würde des Menschen, den man dort unterbringt, nicht mehr garantieren. Das ist beschämend, aber im aktuellen politischen Klima bekommen Sie keine politische Entscheidung mehr für den Neubau einer neuen Unterkunft. Und dafür wäre ich jetzt auch, stehe ich gar nicht. Ich bin eher dabei, dass wir gucken, wie können wir denn gut sozialen Wohnungsbau betreiben, schnell und recht flächendeckend, damit wir endlich wegkommen aus dieser Gemeinschaftsunterbringung. Denn die ist nicht förderlich für Integration. Die bedient aber sehr gut diese Parallelgesellschaften.
Mhm. Herr Alexander, was würden Sie sagen, was hat die Politik vor allem gelernt? Wir reden ja viel über Begrenzung von Migration und wir reden eigentlich sehr wenig über Integration. Ist das Thema komplett raus aus der politischen Diskussion?
Wie beobachten Sie das? Das glaube ich nicht, dass das raus ist. Da ist ja auch eine Menge Gesetzgebung passiert. Nur es ist natürlich ein bisschen steht man in der Versuchung, die Probleme mit Zuwanderung, da wird immer zu sagen, ja, dann schauen wir auf die Integration. Weil es gibt objektive Grenzen. Also wir haben ja gerade über die Behörden geklagt. Wie war es denn 2015, also was der Film gezeigt hat? 2015 wurde ein neuer Chef des BAMF, also des zuständigen Amtes, eingesetzt. Ja, und der bekam die Vorgabe, 1 Million Fallentscheidungen im Jahr. Ja, und wenn man seinen Vorgänger fragte, der hatte 100.000 und nicht geschafft. So, wenn Sie einer Behörde sagen, ihr kriegt jetzt eine neue IT und einen neuen Chef und ein paar neue Stellen und ihr müsst den Output um den Faktor 10 erhöhen. Also Finanzamt muss 10-mal so viel Steuerbescheide machen. Das kann nicht klappen. So. Und in Nordrhein-Westfalen hat die Landesregierung eigene Gerichtskammern eingeführt, nur um die Einsprüche zu bearbeiten. Also da ist ja es gibt objektive Überlastungssituationen.
Also hat Herr Horst Seehofer recht mit der Obergrenze?
Nein, politisieren Sie das nicht. Es ist wichtig, das zu verstehen. Ja? Weil das ist ja auch Angela Merkel hat übrigens nicht gesagt, super, 2015 bleibt jetzt ewig. Sondern Angela Merkel hat gesagt, gebt mir Zeit, eine Lösung zu finden, die nicht an der deutschen Grenze lag. Und die Lösung war dann, dass Recep Tayyip Erdogan seine Polizei angewiesen hat, die Leute nicht mehr aufs Mittelmeer zu lassen. Also ein Mann hat für uns Flüchtlinge gestoppt, von dem wir selber Leute anerkennen, die als Flüchtlinge kommen. Und ich möchte mich nicht darüber lustig machen, dass man kommt immer wieder in diese ethischen Dilemmata. Ja? Aber die Situation, man muss nur alles super organisieren, man muss nur wollen, die Behörden pennen, die Politik könnte und die Integration müsste mal, damit ist es leider nicht getan.
Ja. Aus meiner Sicht, also Herr Seehofer hatte damals natürlich kein Recht, außer dass er mir ein neues deutsches Wort beigebracht hat, und zwar Obergrenze. Mhm. Sogar aus meiner heutigen Sicht war die Entscheidung Merkels quasi richtig und wir erleben jetzt die Auswirkung, die Ergebnisse. So viele Menschen sind in den Arbeitsmarkt gekommen von den Geflüchteten damals 2015. Ich kenne auch im privaten Umfeld auch Freunde aus Syrien, sowohl Frauen als auch Männer, quasi sind sehr, sehr verzögert in den Arbeitsmarkt gekommen. Jetzt eine Familie zum Beispiel, die 2015 in Deutschland, in Hamburg angekommen ist, da habe ich sie auch kennengelernt und ich habe sie ein bisschen mit begleiten dürfen. Und der Mann ist erst quasi vor 2 Jahren in den Arbeitsmarkt gekommen. Aber das lag nicht daran, weil er oder seine Frau das nicht wollten. Es lag wirklich daran, weil sie die ganze Zeit diesen sogenannten Subsidiärenschutz hatten.
Trotzdem, wenn man sieht, im Vergleich zu 2015 hat sich die gesellschaftliche Stimmung ja extrem geändert und sie ist feindlicher gegenüber Migranten geworden, Herr Brücker. Wo merken Sie das? Ist das nun, ja, man sieht, wie die...
Überall. Ich würde vielleicht noch mal einen Schritt zurückgehen. Ne? Das Interessante ist, das war damals das völlige Chaos. Ja? Ich habe mit Gewinn Ihr Buch gelesen, habe das plastisch beschrieben, habe viele schon vergessen. Ich durfte damals Herrn Weise zugucken, ja, wie er das BAMF reorganisiert hat. Und da ist auch verwaltungsmäßig Enormes geleistet worden und trotzdem unheimlich viele Versäumnisse. Ja? Also man war darauf nicht vorbereitet. Das war eine riesen Herausforderung und man hat das eigentlich jetzt für mein Dafürhalten bei allen Problemen halbwegs gut gerockt. Ja? Und wir sehen die Ergebnisse dann im Zeitverlauf. Also sonst hätten wir diese Beschäftigungsquoten nicht. Und wir hätten, wenn wir die Dinge nicht verändert hätten, stünden wir ganz woanders. Aber die gesellschaftliche Stimmung spielt dabei natürlich eine Rolle. Also dass die Verwaltung diese Aufgabe angenommen hat, dass die Wirtschaft diese Aufgabe angenommen hat, die Zivilgesellschaft, das war ein Spiegel der Stimmung. Und wir sehen das in den Zahlen. Also wir können so regional vergleichen, wo die Stimmung positiver oder negativer gegenüber Geflüchteten ist, wo es rechtsradikale Demonstrationen gibt, wo die AfD-Wähleranteile höher sind. Und das schlägt sich im Arbeitsmarkt schon durch. Das erklärt nicht alles, aber sagen wir mal so 5 Prozentpunkte in den regionalen Differenzen sind auf die Stimmung in der Bevölkerung zurückzuführen. Also nicht nur die Unternehmen, die diskriminieren, sondern das ist die Gesamtstimmung in der Bevölkerung. Also wir haben in verschiedenen Studien sehr signifikante Befunde, dass das einen Einfluss hat.
Also kann auch umgekehrt. Migranten oder die Flüchtlinge weniger im Arbeitsmarkt sind, ja,
also wenn
die
Stimmung jetzt, schlecht also ist? Also eine Stimmung haben, also wir haben jetzt gerade in der letzten Studie gezeigt, in einem Kreis, wo sie 120 Teilnehmer an rechtsradikalen Demonstrationen haben, da geht dann gleich die Beschäftigungsquote um 3 Prozentpunkte runter. Das ist ja ganz erheblich, ja? Im Vergleich zu Landkreisen, die das nicht haben. Aber das erklärt, wie gesagt, nicht alles, aber man kann auch umgekehrt sagen, wir haben experimentell Mentoren zugelost. Ja? Und wir sehen da dann sehr positive Arbeitsmarkteffekte. Ja? Also diese Willkommenskultur hatte Wirkung, aber das ist natürlich auch, wenn man fair ist, nicht dauerhaft durchhaltbar. Ja? Das ist natürlich nur ein Ding, was temporär funktionieren kann und was eben erstaunlich gut funktioniert hat. Und wir können aus Arbeitsmarktsicht sagen, ja, es hat geholfen, auch wenn wir nicht so naiv sind zu glauben, dass man das dauerhaft so machen kann. Ja?
Frau Kose, wie erleben Sie das denn? Wie hat sich die Stimmung in der Bevölkerung geändert seit 2015?
Was ich 2015 erlebt habe, ich war damals bei vielen Bürgerversammlungen, wo Bürgermeister auf der Bühne standen und die Bürger informiert haben, wo jetzt Flüchtlingsunterkünfte sehr schnell errichtet werden müssen. Da waren die Leute verängstigt, verärgert, verunsichert, wütend. Und die Bürgermeister teilweise auch sich nicht so ganz sicher, ob das so richtig ist.
Also da war nicht so viel Willkommenskultur.
Nein, erstmal nicht. Und es war ganz was anderes. Meistens waren es genau die, die in diesen Versammlungen sehr, sehr laut waren, die dann angerufen haben, als der erste Bus ankam und sagten, was können wir tun? Die Leute haben T-Shirts und Flipflops und es ist November. Wir müssen helfen. Und da ist eine Welle losgetreten worden. Da sind WhatsApp-Gruppen gegründet worden. Da hatte man in 2 Stunden 60 Leute bedient mit Schuhen, mit Jacken, mit Decken. Die Hilfsbereitschaft war unglaublich groß. Und ich hatte das Gefühl, dass so ganz Deutschland plötzlich seine Ressourcen findet und auf all das zurückgreift, was wir gut können, organisieren, strukturieren. Wir konnten auf unsere Bildung, auf Auslandserfahrung und so weiter zurückgreifen. Und es war eine Herzlichkeit, ging so ein bisschen durch das Land, so habe ich das damals erlebt. Und ich muss sagen, in meiner Kommune ist das im Großen und Ganzen auch geblieben. Was nicht geblieben ist Verständnis für politische Entscheidungen. Also das ist schon sehr oft, dass die Menschen fragen, aber warum ist das denn so? Und warum ist es denn so, dass die Leute jetzt immer noch, warum brauchen wir denn die Unterkunft noch? Und ich erlebe tatsächlich in meiner Arbeit, Transparenz hilft. Im Kleinen ist es einfach, im Großen wird es schwierig.
Herr Alexander, Sie haben Merkels Entscheidung oder wie sie sich verhalten hat im Sommer 2015, auch als den Startpunkt für den Aufstieg der AfD beschrieben, haben sie, glaube ich, sogar als Geburtshelfer der AfD beschrieben. Hätte sie da eine andere Wahl gehabt?
Ja, selbstverständlich. Mhm. Also, die AfD ist im Sommer 2015, stehen die bei 3,5%, Tendenz fallen und haben gerade ihre Führung mal wieder abgeräumt. Und wo sie jetzt stehen, wissen wir. Also, dass da ein Zusammenhang ist, ist nicht zu leugnen. Man kann freilich, und so würde es Angela Merkel selbst tun, sagen, das war es wert. Also für unsere Werte müssen wir das in Kauf nehmen. Das kann man so argumentieren. Aber dass das in die Gesamtrechnung gehört, das kann man nicht leugnen. Und das haben Merkels Kritiker damals gesagt. Ich erinnere das noch wie heute. Horst Seehofer ganz früh nach dem Ereignissen des 5. September sagte, hier ist etwas aus der Flasche, das werden wir nie wieder reinbekommen. Wir werden Rechtspopulismus im Parlament haben. Das war ja immer diese große Angst der Unionsparteien. Als Strauß-Doktrin, nichts rechts von der Union im Parlament. Das gehört in diese Zeit.
Ich bin nicht ganz bei Ihnen, Herr Alexander, weil der Aufstieg der AfD ist, also der Grund für den Aufstieg der AfD ist nicht nur die Flüchtlingskrise. Ich habe auch sogar Patienten, die AfD-Wähler sind. Und sie erzählen mir ganz andere Sachen. Unser Land hier in Deutschland hat viele andere Probleme als die Flüchtlingskrise 2015. Natürlich hat das Auswirkungen gehabt auf den Anstieg der AfD und mit dem Einzug der AfD auch in den Bundestag ist die Stimmung gegenüber Ausländern, Einwanderern ist nicht nur radikaler geworden, eher lauter geworden, legitimer geworden. Und da möchte ich wirklich nochmal das betonen, dass unser Land hier in Deutschland nicht nur, der Aufstieg der AfD, der Grund dafür ist nicht nur Flüchtlingskrise, sondern hat viele andere Gründe.
Ja, aber ich möchte wirklich davor warnen, das zu übersehen. Also ganz schnell nach 2015 gibt es in Polen den ersten Sieg von Rechtspopulisten. Und die sagen in ihrer Wahlkampagne, schaut nach Deutschland. Dann gibt es den Brexit. Und die Brexit-Kampagne ist davon geprägt, schaut euch an, die EU hat die Kontrolle über die Migration verloren. Das sind natürlich alles Kampagnen aus sozusagen Missgunst und mit einer bösen Intention. Aber nicht zu begreifen, dass die Migration und ihre Regulierung für die Legitimation der politischen Mitte schlachtentscheidend ist. Davor kann ich nur warnen. Also ich meine, da müssen wir ja nur Joe Biden angucken, der eine Wahl verloren hat gegen Donald Trump zuletzt, wo Donald Trump immer gesagt hat, Grenze, Grenze, Grenze. Und es hilft nichts.
Aber diese jetzt die strengere Migrationspolitik und Grenzkontrollen, die ja jetzt durchgeführt werden, führen im Moment ja noch nicht dazu, dass die AfD sinkt.
Nee, ich behaupte nicht Monokausalität. Mhm. Ja, aber zu sagen, 2015 hat nichts mit dem Aufstieg der AfD zu tun.
Doch.
Das ist eine verrückte Äußerung.
Tut mir leid. Doch, aber nicht nur. Aber
die Frage ist natürlich aber auch, also selbstverständlich, ja, also ohne 2015 stünden wir nicht da, wo wir heute stehen, politisch. Aber es kommt natürlich auch stark darauf an, wie wir über Migration reden. Ja? Das spielt eine ganz erhebliche Rolle. Das kann ja auch niemand verordnen oder so. Das ist ja auch Teil des gesellschaftlichen Diskurses. Ja? Aber es hängt eben schon davon ab, auch wie man drüber redet, sagen wir mal, wie stark das ausschlägt. Und wir haben auch viele Länder, die keine solchen Migrationskrisen haben, die genauso viel Rechtsradikale haben. Ja?
Aber haben wir zum Beispiel zu wenig darüber geredet, dass es gerade nach dieser Silvesternacht und dann, wenn man sich die Kriminalitätsstatistik anschaut, dass der Anteil von migrantischen Männern eben höher ist, also im Vergleich zur Bevölkerung, zur restlichen Bevölkerung. Sind da Sachen auch nicht ehrlich benannt worden?
Der spielt natürlich eine Rolle, ja, also dass man solche Sachen nicht einfach nüchtern analysiert. Also wir haben soziale Probleme, damit verbindet sich Kriminalität. Männer sind häufiger kriminell, mag aber auch noch ganz andere Gründe geben. Alles richtig, ja. Aber auf der anderen Seite, was wir schon im Laufe der Debatte verloren haben, also wir hatten damals 2015 vielleicht so ein kitschig-romantisches Bild von den Geflüchteten oder Flüchtlingen. Ja, also die Home-Stories in der Bild-Zeitung, erinnere ich. Und dann schlug das in das Gegenteil um. Und man hat sich nicht mal mehr, also man hat sich nicht mehr mit den Menschen auseinandergesetzt, die da zu uns gekommen sind und den Schicksal. Auch mit den Problemen. Also ich will jetzt nicht sagen, also so dieses romantische Bild hat uns auch nicht geholfen. Ja. Aber man muss auch über die Probleme reden. Aber dass man dann, also ich habe manchmal so das Gefühl, Flüchtlinge haben so eine Art Gen. Ja. Das ist so ein bestimmter Menschentyp. Und sie sind ganz heterogen, ganz unterschiedlich. Und das wird überhaupt nicht mehr transparent. Ja. Also man nimmt sie nicht mehr als Menschen wahr. Und da ist was in der Debatte verloren gegangen.
Das ist ein hartes Urteil, man nimmt sie nicht mehr als Menschen wahr.
Da liegt ein Problem, glaube ich.
Kann ich bestätigen. Hängt aber meiner Ansicht nach auch ein bisschen damit zusammen, wie in einem Unternehmen sind ein paar Fehler passiert. Wir haben keine starke Führung, die ein Leitbild vorgibt, wie zum Beispiel, dass wir schaffen das. Und aber gleichzeitig das war da, das ist aber verloren
gegangen.
Wir haben es geschafft und dann haben wir es nicht mehr geschafft. Es gab einen guten Angang, dann kam erstmal Corona und dann kam 2022 und ab da haben wir es nicht mehr geschafft. Und da hat aber auch keiner gesagt, jetzt brauchen wir ein neues.
Den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine und die entsprechend vielen ukrainischen Flüchtlinge.
Nee, nicht nur die ukrainischen Flüchtlinge, das ist in den Medien ein bisschen untergegangen. Mhm. Es gab auch weiteren Zuzug aus Syrien, aus dem Irak, aus Afghanistan, starke Zugänge. Ne, das hat man nicht so thematisiert. Die Strukturen waren da überlastet. Da hat keiner dann gesagt, jetzt schaffen wir es nicht mehr. Oder wir können das jetzt so schaffen. Das heißt, es fehlt das Leitbild seit 2022. Und gleichzeitig, 2022, habe ich erlebt, wie Landräte und Bürgermeister verzweifelt und sauer im Integrationsministerium, sich Luft gemacht haben, gesagt haben, es geht nicht mehr. Wir sind schon weit über die Grenze hinaus. Es ist nicht gehört worden, bis heute nicht gehört worden. Ja, und es kommt eben dieses Bottom-up, das fehlt. Das fehlt in schlecht laufenden Unternehmen, das fehlt auch in der schlecht laufenden Regierung.
Ich möchte nur Ihre Gedanken noch mal aufgreifen, und zwar, dass wir wirklich die Geflüchteten als Menschen behandeln sollen. Und zwar, Menschen sind unterschiedlich. Es wäre sehr langweilig, wenn alle Syrer genauso wie ich wären. Das, was jetzt mit der Kriminalität zum Beispiel. Ich habe ja auch in der Jugendpsychiatrie gearbeitet, bei uns in der Klinik. Und insbesondere 2016, 17, 18 habe ich wirklich deutlich gemerkt, dass viele unserer Patientinnen eher jugendliche, männliche Flüchtlinge. Ne? Und das lag daran, ich habe mich ja mit ihnen auch unterhalten, haben sich auch gefreut, weil sie endlich jemanden hatten, der auf deren Sprache quasi mit ihnen spricht, über deren Probleme. Und viele von denen hatten entweder Besucherenschutz, sie durften nicht arbeiten, sie waren in welchen Unterkünften mit 8 Personen in einem engen Raum. Und das verursacht natürlich viele Probleme. Man muss wirklich auch, wenn man über Statistiken redet, wie so viele Verbrecher, Kriminelle, woran lag das? Ne? Man muss immer die Hintergründe auch nochmal hinterfragen.
Trotzdem fragen sich ja viele, wenn man sie sieht, sie haben das geschafft, sie haben einen Job und andere kriegen es eben gar nicht hin. Also das ist schon schwierig.
Ich hätte das wirklich ohne die Zivilgesellschaft, ohne die Zivilcourage und meine deutschen Freundinnen und Freunde, hätte ich das nicht geschafft und ich wäre nicht hier, ich sehe es auch nicht hier, hätte ich diese Unterstützung nicht bekommen. Und darüber wird auch sehr wenig geredet, über die Menschen, die sich eingesetzt haben für die Geflüchteten. Die Mehrheit der Geflüchteten, die ich kenne, sie haben bis jetzt quasi feiern Erfolge mit deren Unterstützern.
Herr Alexander, ist da die Politik jetzt gerade viel zu einseitig oder vor allen Dingen auch die Union viel zu einseitig unterwegs, indem sie sich konzentriert auf die Grenzkontrollen?
Ich glaube nicht, dass sie das machen. Mhm. Also die Grenzkontrollen sind ja gar nicht in so einem großen Umfang. Und sie sagen ja auch nicht, wir lösen das Problem mit einer deutschen Grenze, sondern der Innenminister argumentiert, bis wir eine europäische Regelung haben, tun wir das. Ne? So, und man bewegt sich damit ja immer in Dilemmata, das habe ich schon gesagt. Ja? Man kommt da keine saubere Haltung hin. Aber auch 2015, also wenn man eine ideale Migrationspolitik ausmalen würde, dann würden doch nicht Menschen, die aus Syrien geflohen sind, aus dem arabischen Kulturraum über die Türkei, über diverse europäische Länder bis zu uns wandern. Das würde man doch anders organisieren. Das ist damals den Umständen geschuldet, ja, aber das ist ja nicht ein Idealzustand. Ja, so. Und deshalb auch Angela Merkel würde sagen, wenn sie nochmal neu könnte, würde sie investieren, dass die in den großen Lagern in Jordanien und im Libanon nicht plötzlich zu wenig Essen haben. Oder in einer idealen Welt hätte man Putin daran gehindert, mit Flächenbombardements Assad im Amt zu halten. Ja? So, also jetzt will ich auch nicht zu groß sein, aber die Idee, dass von einem sehr anderen Ende der Welt, aus einem sehr anderen Kulturraum, ich glaube, das sind mittlerweile 5% der syrischen Bevölkerung bei uns, dass das ein so quasi natürlicher Prozess wäre, da würde ich doch mal ein Fragezeichen hintersetzen.
Okay. Dann schauen wir doch mal auf die nächsten 10 Jahre, Herr Brücker. Was würden Sie sich denn wünschen? Was wäre ja sinnvoll, damit wir es noch besser schaffen miteinander? Damit was wäre ein guter Ansatz?
Ja, man muss ja verschiedene Probleme unterscheiden. Also, wenn wir jetzt über Integration reden, ja, das ist natürlich ganz, ganz wichtig, sollte man vielleicht so aus 2, 3 Dingen was lernen, ja. Und, also, das eine haben wir schon gehabt, Prozesse beschleunigen, ja, das ist ganz, ganz wichtig, weil wir sehen eben Langzeitfolgen, wenn die Prozesse zu langsam laufen, ja. Das zweite ist, wir haben die Menschen damals aus Wohnraumknappheit, das muss man auch der Ehrlichkeit halber sagen, überwiegend strukturschwache Regionen gepackt, weit überdurchschnittlich. Und das schlägt bei uns ganz massiv negativ in den Beschäftigungsquoten nieder. Also wenn Sie jetzt in einem halbwegs prosperierenden Region sind, performen Sie 5-8 Prozentpunkte besser, als wenn Sie woanders sind. Schlechte Botschaft für Bayern, Baden-Württemberg, die müssten mehr aufnehmen als andere. Ja. Also darauf könnte man was lernen, aber wir müssen vor allen Dingen was lernen, ein Punkt, den Robin Alexander macht, für Flüchtlingspolitik, weil die Probleme sind, ich glaube, weder durch die GEAS-Reform gelöst,
noch
wir haben keinen solidaren Verteilungsmechanismus, weder zwischen der EU und den anderen, da bin ich ein bisschen anderer Meinung, ich glaube, auch die reichen Länder müssen ihren Anteil tragen, aber wir haben keine fairen Verteilungsmechanismen und ich glaube, da liegt die Krux, aber ich bin auch so realpolitisch zu wissen, dass es nicht so einfach ist.
Okay, Frau Kruse, was wäre für Sie das Wichtigste, was ich bessern könnte?
Ich würde mir für Nordrhein-Westfalen die Abschaffung der Wohnsitzauflage wünschen. Das ist aus meiner Sicht ein Integrationsverhinderungsmodell. Wir hatten darüber gesprochen. Ich glaube, die Studien können das auch belegen. Wir brauchen Wohnraum und wir brauchen
sofortigen Zugang zum Arbeitsmarkt, ohne Einschränkung und für jeden. Alles andere
lässt
sich noch klären.
Auch wenn die Menschen noch nicht so gut Deutsch können.
Auch dann, weil in der Gesellschaft, wenn ich weiß, wofür ich lerne, lerne ich einfacher. Und ich würde mir wünschen, dass wir wieder Politiker haben, die uns die Richtung vorgeben, die nicht auf Menschen zeigen, sondern die die Richtung weisen.
Dann Sie noch zum Schluss. Was wünschen Sie sich für die nächsten 10 Jahre?
Ich wünschte mir, dass unsere Gesetze hier innerhalb des Landes sich ein bisschen lockern, dass wir ein bisschen weiterdenken. Und zwar, warum fliegen Politiker irgendwie nach Südamerika oder irgendwo Ostasien, um für Fachkräfte zu werben? Und wir haben hier welche. Aber sie brauchen einfach nur die Erlaubnis. Okay. Wenn sie andere Aufenthaltserlaubnis bekämen, wenn sie dann Arbeitserlaubnis bekämen.
Also, dass die Menschen, die hier sind, die in Arbeit kommen, ich glaube, das ist ein ganz zentraler Punkt und sicherlich, dass es auch schnell gehen soll. Vielen Dank für die Diskussion, Herr Alexander, Frau Kruse, Herr Hamdo und Herr Brücker. Das war die Phoenix-Runde für diese Woche. Bleiben Sie bei uns bei Phoenix. Bis dann, schönen Abend noch. Tschüss.